So, you want to say something? No, it's okay, you can say.
I want to say that, yes, there is a very clear phenomena,
yeah,
that is tagging super refugee. Tagging a super refugee mostly by super Germans also, where we have a great refugee fetish. I mean, excuse me for strange terminology, but we are refugees, of course we are. And there's not only the part where we have to admit that we needed to come here and we came here under different laws of the act of residency in German law. It's just our right to be named refugees, even if it doesn't help. It doesn't help us find our way. But still, when a refugee has rights by international law, so helping a refugee is not doing good. It's just doing normal. Mm-hmm. It's just doing duty. And I think at many points it becomes like this kind of charitable approach to talk to refugees and to help refugees. It has some very special implications or style where it becomes fashionable, for example, and then it becomes fancy. It's also associated sometimes with being in a good economic situation in the society here and so on. I think that doesn't help, no. This is turning this entire group of people arriving in Germany into a celebrated fashion, and that will fade out. Of course it will. This will end. Now, am I legally a refugee? Yes. Do I need anyone's charity? No. Does other refugees need it? Maybe somebody does. But the approach of pity and charity will make us lose the opportunity I was talking about a bit ago, will make us create a very unbalanced relationship between the host and the arrivals. And in this sense, I think it's essential that we acknowledge people normally. There is a transitional phase where we, as a collective group, need particular assistance or help. Yes, we do. It's not easy to find our way around. But then gradually it must be very clear that we have to stop being special. So I am a filmmaker. I don't want to keep speaking or making films or being introduced as the, wow, you know, refugees are not all like we see in our grandparents' imagination. They look also, somebody even said that I strangely think like Europeans. And it's like, I'm not thinking like anything. I'm just, that's who I am, you know. And in this sense, yes, we get separated, especially people who work in art and culture. People who work in politics are cancelled because they challenge the general perception that nobody works in politics, everybody is just fighting. People who work in arts and culture are cool. We get to speak with authority, we get to speak with the politicians who do not want to talk to Syrian politicians, prefer to talk to us. We get a chance to be seen as super refugees, but then does that help us find our way? I doubt that. I think we need to be also treated normally for who we are. Mm-hmm. There's no way anyone will convince me that a German writer is, by being German, better than a Syrian writer, or that a Syrian filmmaker is in any way worse than any European filmmaker. And it's just films, and it's just writing, and it's one world, one terrible world. But one.
Jafar Abdul Karim.
Ich bin ja Journalist, also ich berichte ja über unter anderem über Flüchtlinge, und dementsprechend bin ich ja nicht ein Teil der Berichterstattung. Mhm. Was wir von der ersten Minute versucht haben zu machen, ist ganz am Anfang, also sage ich mal Anfang September schon 2015. Nicht über, sondern wirklich mit schon von Anfang an. Natürlich hat es uns geholfen, dass wir die Sprache, die Kultur, die Menschen auch aus ihren Heimatländern schon wissen, welchen Background sie haben. Und dementsprechend war das letztendlich, also die Herangehensweise, die ich jetzt persönlich hatte oder wir da auch im Team bei Shabab Talk, ist, über das Thema zu berichten, genau wie jedes andere Thema auch. Aber es hat uns halt in dem Moment alle sehr, sehr beschäftigt, weil es waren auf einmal sehr viele Menschen, die zu uns gekommen sind, wo wir nicht vieles darüber wussten. Und dementsprechend war das natürlich für eine Weile, war das schon die Headlines auch für uns, und um darüber die Menschen auch zu verstehen und auch ihnen letztendlich auch eine Stimme zu geben ganz am Anfang, weil das ja eben nicht möglich war, ganz September oder August 2015, weil da waren viele noch sehr unsicher, wie geht man mit diesen Menschen um, wer sind sie, was wollen sie, auch viele Kollegen, viele Journalistinnen, die auch in dem Moment, für sie war das ja eher, es war ja in dieser Zeit war das eher so ein Fachthema. Man hatte in der Redaktion 2, 3 Leute, die sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen oder mit dem mit Thema auch Migration. Es war ja nicht sehr wie jetzt sehr präsent. Und da hatten wir halt einen anderen Zugang. Aber es war uns für immer wichtig, dass wir eben nicht ein Teil der Geschichte sind. Also dass man wirklich eindeutig differenziert den Journalismus, auch den Journalismus macht, der nicht sagt, okay, jetzt muss man eine Seite nehmen oder jetzt muss man positiver oder negativer berichten, weil das finde ich auch, das ist sehr wichtig, wenn man jetzt zurückschaut, jetzt ist, was letztes Jahr passiert ist, dass man genau als Journalist auf dieses schaut, haben wir alles richtig gemacht, war das nicht manchmal vielleicht zu viel der eine Seite und plötzlich der anderen Seite und wie man damit umgeht, weil das alles hat natürlich dann einen Einfluss, wie das bei der Gesellschaft ankommt, weil wir letztendlich, was wir tun, kommt bei der Gesellschaft an und die bewerten das letztendlich, verlassen sich ja auf uns und deshalb kann ich nicht von der geflüchteten Seite sprechen, aber als Journalist, der von Anfang darüber gesprochen hat. Und es war uns auch sehr wichtig, dass wir nicht nur jetzt von hier aus Deutschland berichten. Deshalb waren wir jetzt gerade in Bagdad. Deshalb sind wir in 2 Wochen auch in Jordanien. Deshalb waren wir an der Grenze zur Türkei. Deshalb haben wir auch eine Sendung im Libanon gemacht. Wir haben einen Vlog auch aus Lesbos gemacht, dass wir die andere Seite verstehen und dementsprechend den Kontext insgesamt auch den besser einordnen können.
Bei Ihnen ist ja nicht das Problem, dass Sie als Refugee Journalist betitelt werden, sondern eher als
Araber
in der Redaktion vielleicht oder auch als Quotenmigrant wahrscheinlich bei Spiegel Online als Quoten-Araber. Ist das auch so eine? Jetzt stelle ich diese Frage.
Ja, ich habe es gemerkt. Sie wollten es ja schon vorher. Ja. Ich sage immer, ich bin ein Journalist, der auch Arabisch spricht, und ich bin nicht der Araber, der Journalist ist. Und das hier ist die Differenzierung wichtig. Für mich ist es, ich kann Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Und natürlich hilft mir meine Sprache, mein Background, die Kultur und so weiter, jetzt gerade einen Zugang zu haben. Und wenn jetzt Realität ist, dass nicht viele Migranten oder Deutsche mit Migrationshintergrund in den Redaktionen sitzen. Bei uns bei der Deutschen Welle ist es natürlich anders. Internationales Unternehmen, das sind alle möglichen Sprachen, in allen Sprachen, 30 Sprachen, die wir das machen. Deshalb ist es international dort oder kosmopolitisch, multikulturell ist es normal. In den anderen Redaktionen kann ich, also auch wenn ich jetzt Kolleginnen zuhöre, merke ich, dass es nicht der Fall ist, dass sie doch Herausforderungen haben, vor allem Absolventen, Frischabsolventen, dass man wirklich sagt, sie machen jetzt erstmal alles, was mit dem Nahosten zu tun hat, obwohl vielleicht jemand gar nicht das Thema machen möchte, sondern vielleicht Kultur oder Fashion oder whatever, etwas anderes, das merkt man schon. Meine persönliche Erfahrung, ich bin nie so rangegangen, also ich habe das einfach auch, habe das auch mit mir nicht machen lassen. Dass wenn jemand das Gefühl hat, so Quotenmigrant oder Araber oder whatever, ja gut, wir sind in Meinungsfreiheit, jeder soll sagen, was er will. Ich sehe das nicht persönlich, ich sehe mich als Journalist. Das ist die Art, wie ich auch meine Arbeit im Alltag mache. Und und ich würde auch, also aus persönlicher Erfahrung würde ich auch vielen sagen, wenn man das wirklich will und einfach an sich selbst glaubt, dann einfach, wer was sagt, egal, geh deinen Weg. Das, wenn das deine Leidenschaft ist und wenn man einen guten, gut recherchierten, mit gutem Hintergrund Journalismus macht, dann ist es auch gut. Zufälligerweise bei mir ist es, dass ich mich für die Themen interessiere, wo ich mich auch selber identifizieren kann. Dementsprechend mache ich auch Thema Migration und Flüchtlinge, aber es gibt auch andere Themen, die ich mache.
Darf ich noch mal was zu dem...
Natürlich, Annika Reich, bitte.
Ich wollte noch mal was zu dem Fetisch, dem Refugee-Fetisch sagen. Und zwar bekommen wir, weil wir diese Datenbank haben über dieses von den geflohenen, vor allen Dingen syrischen Kulturschaffenden, jetzt immer mehr Anfragen aus dem Kulturbetrieb, ob wir nicht mal 15 geflohene Performer für eine Museumsinstallation oder am besten, es wird auch mehr, also am Anfang waren es so 1, 2, dann 15, 20. Also, und dann am Anfang, ehrlich gesagt, haben wir dann auch vielleicht gedacht, ach, das ist ja eine tolle Möglichkeit, das ist ein großes Museum oder ein tolles Theater oder so. Aber irgendwann haben wir gemerkt, das ist total Gaga. Also erstens mal wird nicht nachgefragt, also es ist auch wieder im Sinne von Einbahnstraße, also Integration, Schmuck, der Schmuckflüchtling, ja. Und da wird nicht gefragt, so, was seid ihr denn für Performer? Was habt ihr für eine Performer-Tradition in Syrien? Was habt ihr für ein Theaterverständnis? Was ja einen unglaublichen Modernisierungsschub in unserer Kulturlandschaft, den wir auch dringend nötig hätten, bewirken könnte. Diese Chance wird komplett vertan, indem, wie ich vorhin sagte, irgendwie auch in den Museen, in den Theatern, in den Galerien, auf Podien, habt ihr jetzt mal einen Flüchtling? Wo ich so denke, ja, Frau, Mann, welcher Beruf, welches Alter, aus welcher Stadt, wie. Es ist wirklich sehr seltsam und es kommt eben aus sehr hochgebildeten Institutionen, kommen diese Art von Anfragen, die wir einfach gar nicht mehr weiterreichen. Also wir sagen dann so, nee, einen Flüchtling haben wir nicht, wir haben 500 Expertinnen und Experten, was genau sucht ihr denn? Mhm. Und ich glaube, die Chance, wenn wir jetzt, wir haben eine wahnsinnige Chance, Migration, also wenn man das überhaupt irgendwie, wenn wir jetzt davon auch noch was haben sollen, ja, aber wir können auch was eine Modernisierung erfahren, die vertan ist, wenn man sozusagen das unter diesem Fetischmodus abhandelt.
Aber ich finde, willst du das? No, go for it. I think I can say it later.
What?
If you want to answer.
No.
Ah, okay. Aber ich finde, hier müssen wir auch realistisch sein, finde ich, also so von meiner Erfahrung, die ich jetzt im Alltag habe, dass viele das, natürlich gibt es manche, die es nicht so gut meinen, gibt es unter anderem Rauch, aber viele ist mein Gefühl, dass sie einfach überfordert sind, sage ich mal, und wirklich nicht wissen, wie sie an die Menschen rankommen oder mit ihnen reden. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Gesamten mit der Pauschalisierung und mit wie wir das, also die Themen auch so allgemein generalisieren. Da müsste man natürlich auch so versuchen, irgendeinen Weg zu finden, weil die Menschen versuchen es zumindest,
ja, aber
sie kommen nicht ran.
Und sagt Jafar Abdul Karim, und Sie kommen ja ganz, ganz oft bei Shabab Talk mit verschiedenen Positionen in Berührung,
genau,
und gehen rein und fragen, richtig, die Leute. Genau. Also, was mich sehr beeindruckt hat bei Ihnen war zum Beispiel, dass Sie nach Köln direkt mit diesen beiden sehr extremen Positionen gesprochen haben. Also eben mit der arabischstämmigen Community in Köln gesprochen haben, aber auch mit einem Mädchen, was angegriffen wurde an, genau, dem Abend. Es hat mich sehr beeindruckt, weil ich glaube...
Warum?
Warum hat mich das beeindruckt? Weil ich glaube, ganz, ganz viele von meinen... Und auch ich selber hätte mich davor gescheut, eben diese beiden Positionen hinzustellen. Ich weiß nicht warum. Es war für mich echt beeindruckend, muss ich sagen.
Es ist genau das, ist letztendlich.
Weil es wieder so eine Polarisierung ist, deshalb.
Ja, es ist die Frage, wie man rangeht. Warum macht man das? Man will ja letztendlich beide Seiten verstehen. Mhm. Man ist, also für mich ist es, wenn ich als Journalist bin, ich gehe hin und möchte beide Seiten verstehen. Oder verstehen, warum denkt die eine Seite so und was sagt die andere Seite. Und das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Weil das ist ja. Genau, dass es so zu einem Dialog führt. Das ist, ich würde nicht sagen lösungsorientiert, weil ich finde, nicht als Journalist muss man Lösungen anbieten und so eine Realität widerspiegeln, aber so gut wie möglich beiden die Stimme geben. Und das ist, also die Erfahrung zeigt, dass es immer der beste Weg ist, weil da kommen Leute zusammen, die normalerweise nicht zusammenkommen. Und wenn sie zusammenkommen, miteinander reden und einander zuhören, merken sie, okay, so unterschiedlich ist es gar nicht. Und wenn man mit den Gleichen redet, was auch Gefahr schon gesagt hat, dann bringt es ja nicht, weil wir sind uns ja ans einig, sondern die andere Seite, das ist wichtig. Deshalb bin ich auch Richtung nach Pegida gegangen. Deshalb, auch wenn ich jetzt an arabischen Ländern gehe, dann versuche ich auch verschiedene Menschen zu hören und nicht nur die eine Seite oder die andere dann zu ignorieren. Und ja, das hilft. Und das ist leider zurzeit nicht der Fall. Und dementsprechend ist halt, was so Journalismus betrifft, sehr viele Fragen zurzeit.
Was Journalismus betrifft, sind viele Fragen. Ich wollte Ihnen noch ein paar Zahlen nachliefern. Und zwar ist das nämlich so, dass Migranten oder Menschen mit Einwanderungsgeschichte, so wie ich es bin, noch gar nicht so lange in den deutschen Redaktionen vorhanden sind. Ich würde Ihnen gerne mal die Zahlen nennen. Und zwar sind die von 2009. 84% der deutschen Tageszeitungen, da arbeitet kein einziger Kollege mit Migrationsgeschichte. Und das, was Sie zum Beispiel aus dem Morgenmagazin kennen, Mitri Sirin und Dunja Hayali, oder dass Sie, das, was Sie in der Zeit lesen, zum Beispiel von meiner hochgeschätzten Kollegin Özlem Topçu oder auch von meinem hochgeschätzten Kollegen Deniz Yücel in der Weltgruppe, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Es wird besser, muss ich sagen. Also ich muss ja hier auch für die neuen deutschen Medienmacher sprechen. Wir sind ja ein Netzwerk von Aktivistinnen mit eben journalistischem Background und Einwanderungsgeschichte, und wir setzen uns dafür ein, dass mehr Journalistinnen in die Redaktion, in die deutschstämmigen Redaktionen kommen. Und ich betreue da ein Projekt, das nennt sich Trainee-Programm für geflüchtete Journalistinnen und für Nachwuchskolleginnen. Und ich habe nämlich auch genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass sich ganz, ganz viele Redaktionen jetzt die Frage stellen, wir brauchen ja doch jemanden, der Arabisch kann. Aber sie haben jahrelang nichts dafür getan. Und dann kommt wirklich auch sowas wie, habt ihr denn einen Flüchtling, der Journalist ist? Und ihr könnt ihr mir den vermitteln. Und das ist für mich auch nochmal so ein Zeichen von ganz, ganz lange nicht mitgedacht und auch nicht diese Pipeline eröffnet. Also dass man nicht geguckt hat, dass die Nachwuchsförderung eben die Einwanderungsgesellschaft abbildet. Und die Einwanderungsgesellschaft ist nämlich auch in den Redaktionen nicht abgebildet. Ich würde ihn gern nochmal hieraus zitieren, denn es gibt verschiedene Gründe dafür, dass es in den Medien so wenige Migrantinnen und Migranten gibt. Zum einen stammen die meisten Journalisten in Deutschland aus bürgerlichen Familien, die meisten Kinder von Einwanderern aber nicht. Und es fehlen ihnen Vorbilder aus dem eigenen engen Umfeld und auch entscheidende Kontakte dann dementsprechend. Und wenn sie dann eine akademische Laufbahn einschlagen, dann sind es vor allem klassische Aufsteigerberufe. Das werden Sie kennen, Mediziner, Jurist und Betriebswirt. So ist es nämlich auch in deutsch-deutschen Arbeiterfamilien, dass die Kinder sich dann eher klassischen Berufen hinwenden. Und zum anderen gibt es aber auch in den Medien selbst immer noch Vorurteile. Wenn Bewerbungen von Menschen mit ausländisch klingenden Namen eintreffen, dann wird natürlich auch gern mal die Frage gestellt, ob sie dann überhaupt Deutsch schreiben können oder sprechen können oder moderieren können, zum Beispiel.
Das höre ich immer.
Was? Ja, immer noch? Echt?
Ja.
Erzähl, bitte.
Das gehört auch zum Alltag, dass wenn man, Sie sprechen aber gut Deutsch, sage ich, ja, Sie aber auch.
Sie sprechen aber gut. Ja. Was sich in der letzten Zeit abzeichnet, das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Und zwar gibt es eben dieses Tagesspiegel-Projekt, das gab es im Oktober, also vor einem Monat ungefähr, wo eben auch geflüchtete Journalistinnen und Journalisten zusammen mit der alteingesessenen Tagesspiegel-Redaktion zusammen eine Samstagsausgabe gestaltet haben. Dann gibt es viele kleine verschiedene Printprojekte und Plattformen. Das sind dann aber meist sehr vereinzelte Sachen. Also es gibt nichts...
Kontinuität.
Keine Kontinuität. Oder bin ich da so ein bisschen falsch informiert? Annika Reich, Jafar Abdul Karim?
Also was wir zum Beispiel machen, also bei der Deutschen Welle, ist, dass wir immer wieder Praktikanten oder Leute zu gewinnen, die dann Arabisch und jetzt auch Deutsch sprechen und versuchen, die dann auch mit also in der Redaktion mit zu integrieren. Das ist ein konkretes Beispiel, was wir machen. Oder bieten dann immer wieder eine Möglichkeit, dass jemand, wenn er reinschnuppern möchte und mitbekommen will, wie wir arbeiten, dass er auch sie oder er die Möglichkeit bekommt.
Ah ja.
Aber es ist aber man muss auch sagen, gerade ist auch so ein, also ein Wechsel wird sich, glaube ich, erst in den nächsten 2-3 Jahren zeigen, dass es schon mehr Interesse gibt an Menschen mit Migrationshintergrund, die dann auch in den Redaktionen arbeiten. Das merkt man schon. Also ich merke das von Kollegen, die dann auch sagen, wir suchen, was Sie auch ja gesagt haben. Und ich glaube, das ist auch im Interesse der Redaktionen, weil sie würden dann an Communities, an Menschen rankommen, die dann vielleicht ein deutscher Kollege nicht schaffen würde, nicht weil er jetzt besser oder schlechter ist, sondern weil einfach das Vertrauen zu der Community ganz anders ist. Ich merke das ja von mir, wenn ich mich mit anderen Kolleginnen unterhalte, Journalistinnen, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo meistens arabischstämmige Menschen leben, da habe ich einen ganz anderen Zugang, dass die Sprache, das Vertrauen oder du bist einer von uns letztendlich, dadurch komme ich auch an Geschichten ran, da komme ich wirklich an Insights drin, dann bleibt das nicht an der Oberfläche, weil viele, das muss man auch faktisch sehen, viele Migranten oder jetzt auch Flüchtlinge auch manchmal Angst haben, wie soll ich damit, soll ich wirklich jetzt offen reden, kann ich den Journalisten vertrauen, wie kann ich mit ihm reden oder mit ihr reden, und dadurch hilft das auf jeden Fall, wenn es also Diversity und vielfältig ist in den Redaktionen, weil da würde man noch mehr Realität widerspiegeln können, was in der was passiert.
Diversity in den Redaktionen ist natürlich wunderschön, das klingt sehr schön in meinen Ohren. Annika Reich, sehen Sie da auch eine Art Kontinuität? Also gibt es mehr Interesse, eben auch, dass Menschen mehr in den Medien vorkommen sollen, eben auch als Akteure, dass sie selber Kolumnen schreiben? Sie haben Käfer Ali Deeb genannt, die ja bei Ihnen in dem Autorinnenkollektiv dabei ist.
Also ich glaube, ja,
Kontinuität,
also bei uns besteht? Ist, also wir sorgen für diese Kontinuität in unserem beschränkten Rahmen, ansonsten wird es vielleicht mehr, weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, was da noch eine ganz wichtige Sache ist, dass man auch die Menschen, die dann für uns schreiben, ihre Themen selbst suchen lässt und nicht die typische Fragestellung und wie geht's dir jetzt hier in Deutschland oder in welcher Gesellschaft willst du hier in Deutschland leben, wenn es vielleicht gerade einfach überhaupt nicht die Frage ist, die für jemanden wie Käfer interessant ist, weil an dem es gerade darum geht, wie läuft es eigentlich in Syrien. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht die Fragen vorgibt, über die geschrieben wird, weil sonst ist es wieder nur so eine Milchmädchenrechnung. Mhm.
Käfer Ali Deeb, Sie schreiben eine Kolumne in der Taz. War das Ihre eigene Idee? Wie sind Sie zum Schreiben in einer deutschen Zeitung gekommen, sage ich mal?
When I start with Taz, actually they connected me by some friends who know me as a writer. And they asked me if I would like to write with them, like a column every 3 weeks. And they said you can like decide it and choose which title you would like to write, and we will, and you have all possibilities, and you can write in anything you want. And I said it will be like nice, and I would like to be part from your. Newspaper, and for me it was, it didn't take me more than a few minutes to decide what I want to write in this column. Really, because the first idea which I thought about it, like, I want this society to know more about us.
Also schreiben Sie immer für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Ah.
Not for like special readers, of course, but for all readers. But it will be good for all people, even who's like the foreign people and the refugees, to know more about our culture, because and to know more like about themselves from my eyes. So I'm always writing my column undertitled between here and there. Here on dirt, and like I'm always like find something like very small details and make connections between my new country and my country and write about these details, which sometimes it's very funny, sometimes it's very serious, sometimes it's maybe no one even mention it in the street, but me as a foreign people I can like mention it when I'm just walking or in the U-Bahn or anywhere.
Die Themen, die Sie haben, das sind ein bisschen schwierig.
Mawadiya,
schon. Die Themen, die Sie haben in Ihrer Kolumne, sind das. Sprechen Sie da mit der Redaktion drüber? Sagt die Redaktion, lieber nicht, ich glaube, unsere Leser möchten lieber das und das lesen, oder ist das überhaupt nicht diskutierbar, was Sie da schreiben möchten?
I don't have any problem with discussing, but they didn't ever say anything.
So you wish to discuss?
I don't have any problem. If they didn't like something I write, maybe we can discuss it, and then I will like maybe
do it or not.
No, like I can erklären.
Sie wird sie überzeugen.
Ja. Yeah.
Okay. Yeah. Sie schreiben auf Arabisch?
I'm writing in Arabic, so they translate it to German.
Okay.
Ja. Yeah.
Ich würde gern noch wissen von Ihnen, ob das Thema Geflüchtete, so wie Sie es sehen, in den deutschsprachigen Medien, ob das angemessen wiedergegeben wird und wenn nicht, woran es hakt?
Was heißt angemessen?
Differenziert?
I'm always tell this story because it's always happened with me. Just yesterday, I was buying some stuff from a shop near of my place, and there, like the woman asked me, "Are you coming from Spain?" I said, "No, I'm coming from Syria."
Oh.
She said, like, "You don't look like that." I said, "Why?" She said, "Like, are you a refugee?" I said, "Yes, I am. I'm sorry. Yes, what I can do. I'm a refugee." She said, "You don't look like a refugee." How I should look like as a refugee? So how the media present the refugee? How the media like make this a stereotype to the mind of the people? That's why I'm always said it's very important to talk to people and tell them that this stereotype is not correct and we need to make it in the right way. That's why we need to talk with the people who didn't agree with us just to make this change.
And if I may join into this, of course I agree entirely with Kefaha on this point. And I think that the stereotype, the prejudice is complex, is not just that about hijab, for example. Mm-hmm. It's also with the topic of hijab itself. You know, prejudice is huge, and it is basically, it's something we all have, prejudice, and we develop it from our own self-indulgence because we don't look at the other, we just look at what we would see. I think that, especially in television, because I think I have to say that, of course, my observations are not absolute and are not cover the entire German media, and of course they do not. My German is still poor. I try. I read sometimes the newspapers. I follow up with television sometimes, but it's not enough and not comprehensive. In my feeling, my impression, press, printed media is and online media is somehow way more progressive than television when it comes to representation and to the voice of new arrivals and people from other cultures arriving here, living here, whatever you like to call us. But TV is not as much. I think in TV we see refugees most of the time in one of two categories. That's there must be exceptions, but I'm talking generally. You either see the secular, extremely European-style refugee who learned German very quick, ohne Akzent, and that would be the hit, or you see the refugee who is very conservative, very religious. And that's rare, but you do see that, and you feel like, okay, so they don't respect women, women's rights, and so on. All of the normal ancient Orientalist prejudice that comes from a few centuries ago and still is very vivid. So most of the representation of refugees in television, but Deutsche Welle is an exception, so don't smoke like this. Deutsche Welle has a very different mandate. But in principle, that's what I see most of the time, the, one of these two. And what I want to say is basically to start... Aber nein,
Rabia.
Yes, go ahead.
Ich will nur fragen, Print ist fortschrittlicher als TV. Habe ich das richtig verstanden?
Jetzt freuen sich alle Printleute.
Yes.
Ehrlich? Okay, dann habe ich das richtig verstanden.